Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Deine Fußballshow auf meinsportradio.de.
Die Kantine ist eröffnet, so kann man das eigentlich sagen. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm. Es ist eine Sendung, die sich voll und ganz um Bayer 04 Leverkusen drehen wird, hier auf meinsportradio.de. Ich bin Kevin Scheuren und ihr habt mich vielleicht schon einige Male im Bundesliga-Special gehört. Da trete ich immer so ein bisschen auf und versuche, meinen Eindruck über die aktuelle Situation bei Bayer Leverkusen, aber auch zu den Spielen kundzutun. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte doch eigentlich auch eine eigene Sendung draus machen. Und das mache ich jetzt einfach. Deswegen die Werkskantine am Wasserturm. Kurz zu mir. Ich bin seit 1997 Fan von Bayer Leverkusen. Damals hat mich mein Vater mitgenommen zum Spiel gegen den FC Bayern München. Und vor kurzem, vor ein paar Tagen, war es dann soweit. Das war das 19-jährige... Nee, Quatsch. Doch, das 19-jährige Jubiläum meines Leverkusen-Fan-Daseins. Ich bin jetzt 25. Als Markus Feldhoff den FC Bayern München quasi im Alleingang niedergerungen hat. Schöne Erinnerung für mich, wo ich dann dran geblieben bin, wo ich dann immer mit meinem Vater im Stadion war und jetzt in der aktiven Fanszene auch dabei bin, regelmäßig bei Heimspielen bin, klar, aber auch wenn es Zeit und Geld zulässt, bei Auswärtsspielen dabei bin und die ein oder andere kontroverse Meinung vertrete, was den Verein Bayer 04 Leverkusen angeht. Und möchte euch einfach so ein bisschen mitnehmen, euch den Verein vorstellen, Fans vorstellen von Bayer Leverkusen, wo es ja immer dieses Vorurteil gibt. Es gibt ja gar nicht so viele Fans, aber ich kann euch sagen, es gibt genug Fans von Bayer Leverkusen. Und es gibt vor allem einen Mann, der in den letzten 15 Jahren jeden Gast in der Bayer Arena begleitet hat. Nein, ich meine nicht Brian The Line, der wurde zwischendurch mal gewechselt, sondern unseren Stadionsprecher. Unser Stadionsprecher Klaus Schenkmann. Seit 2001 ist er Stadionsprecher bei 04 Leverkusen und diese Zeit geht jetzt vorbei. Er beginnt sozusagen seine Abschiedstournee. Am Ende der Saison ist Schluss. Warum, wieso und weshalb, das wird er uns heute selbst erklären, denn in der ersten Ausgabe hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de ist er zu Gast, Klaus Schenkmann. Hallo Klaus.
Hallo Kevin, einen wunderschönen Tag und alles Gute für dich und dein Team, für den Start, für dieses coole Projekt. Finde ich ziemlich klasse.
Dankeschön und ich hoffe, dass es sich lohnt, dass du heute hier den ersten Auftritt machst als Gast und ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, denn ich hole dich ja so ein bisschen auch aus der Vorbereitung für das Spiel heute Abend raus, denn wir nehmen diese Sendung sozusagen à la minute für das Spiel in der Europa League heute Abend gegen den FC Villarreal auf. Es ist ungefähr etwas nach 12 Uhr mittags hier am 17. März 2016. Um 19 Uhr spielt Bayer Leverkusen gegen Villarreal und du nimmst dir jetzt quasi nochmal ein bisschen Zeit für uns. Das finde ich ziemlich cool.
Ja, keine Ursache. Also sehr gerne. Vorbereitungen sind auch alle abgeschlossen. Moderationen sind stichwortartig zu Papier gebracht. Mit Pitti ist alles besprochen. Also jetzt liegt's letztendlich, was den heutigen Abend angeht, nur noch teilweise an uns, damit der erfolgreich und gut über die Bühne läuft. Am Ende brauchen wir halt das schöne 13-0 der Werkself und dann können wir alle jubeln.
Ja, das tun wir dann, glaube ich, auch. Also ich zumindest. Du musst ja, wie ist das eigentlich als Stadionsprecher? Wie sehr Fan kannst du da sein unten am Spielfeldrand?
Fan bin ich zu 100%, auch am Spielfeldrand, sonst wäre der Job für mich nicht machbar gewesen in den vergangenen 15 Jahren und in den letzten Wochen, die letztendlich verbleiben. Worauf du hinaus willst, ist natürlich auch dieses Thema der Neutralität, der Fairness gegenüber anderen. Letztendlich habe ich als Stadionsprecher einen offiziellen Auftrag dort, gar keine Frage. Deshalb mache ich aus meinem Fansein, aus der Unterstützung der Mannschaft und dem Pro der Mannschaft natürlich kein Hehl, aber nichtsdestotrotz ist es mir logischerweise wichtig, vernünftig zu informieren über alles, was an Vorkommnissen zu kommunizieren ist und selbstverständlich auch den Gästefans gegenüber eine vernünftige, neutrale, faire und gastgebergemäße Rolle zu spielen.
Über deine Rolle als Stadionsprecher sprechen wir auf jeden Fall im Laufe dieser Sendung noch ein bisschen. Ich möchte den Anfang dieser Sendung nutzen, mit dir so ein bisschen über das aktuelle Geschehen zu sprechen. Ja, wir befinden uns in einer etwas schwierigen Situation in der Bundesliga, würde ich es mal umschreiben. Die Ziele, die wir uns gesteckt haben vor der Saison, sprich die Qualifikation für die Champions League, ist etwas weiter in der Ferne. Die Qualifikation für die Europa League wäre da schon das realistischere Ziel jetzt aktuell. Jetzt hatten wir am letzten Wochenende das Spiel gegen den Hamburger Sportverein. Das haben wir 1-0 gewonnen durch ein Eigentor der Hamburger. Aber wie ich finde, haben wir, sag ich mal, eine bessere Leistung gezeigt als in den Wochen zuvor in einigen der Spiele. Würdest du mir da zustimmen?
Da kann ich dir zu 100% zustimmen und zitiere da gerne unseren lieben Rüdiger Vollborn aus dem Werkself-Fan-Talk nach dem Hamburg-Spiel. Wie hat er so schön gesagt, der Patient ist auf dem Weg der Besserung. Und ich denke mal, das ist auch das Wichtige, was wir aus der Hamburg-Partie mitnehmen müssen. Ich habe vor dem Spiel gesagt, wir brauchen hier 3 Punkte. Ob die Hamburger das Tor schießen oder wir, war mir da ziemlich egal. Und du hast es ja angesprochen, so ein Blick auf die Tabelle. Es ist halt eine schwierige Situation für alle, ne? Also wenn man sich mal anschaut, dass wir letztendlich mit 39 Punkten da stehen und damit 3 Punkte hinter Mönchengladbach sind, die auf dem 4. Tabellenplatz stehen, ist nach oben alles drin, aber nach unten irgendwie natürlich auch. Aber das gilt natürlich für alle Mannschaften da.
Ja, es ist relativ eng zusammen. Also ja, das muss man einfach so sehen. Wir haben natürlich auch diese Saison das Pech, dass uns einige Spiele abhanden gekommen sind. Jetzt aktuell ja wieder Ömer Toprak, der erneut mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Wie würdest du das bewerten, auch dann mit der Kaderstärke, die wir haben, das Auffangen dieser vielen Ausfälle überhaupt möglich ist? Oder dass es einfach unrealistisch ist und man damit, was man jetzt so hat, auf jeden Fall zufrieden sein muss?
Also ich halte die Kaderstärke, so wie wir sie haben, eigentlich für ausreichend. Wir haben jetzt, also das ist eine Situation, die ist ja auch nicht normal, muss man sagen. Also dass so viele Leistungsträger jetzt zu diesem Zeitpunkt auf einmal ausfallen und dass natürlich die, die dort die Lücken schließen müssen sollen, die es kompensieren sollen, auch vor ziemlichen Herkulesaufgaben zum Teil stehen. Das ist anderen Vereinen auch schon passiert. Uns passiert es jetzt in einer Situation, in einer Phase der Saison, wo es natürlich besonders bitter ist. Also gerade wenn Stützen wie Ömer, Lars und andere nicht mit dabei sind. Ich denke aber, die Mannschaft hat in einigen Spielen davor, aber vor allem jetzt auch am Sonntag gezeigt, dass der Kader ausreichend ist. Ja, dass wir mit einem Marlon Frey, einem Benny Hendricks auf der Bank, Marlon hat ein klasse Spiel gemacht, und einen Julian, der wieder gezeigt hat, dass er von Anfang an spielen kann und dass er 90 Minuten wertvoll für die Mannschaft sein kann. Wenn das bei denen läuft und wenn die mit dieser Situation klarkommen, die dann in die Bresche springen oder die auch so dazu gehören, dann halte ich den Kader in der Breite und in dem, was wir jetzt haben, durchaus für ausreichend. Aber so eben mal 7, 8 Stammspieler zu ersetzen, glaube, das schafft in Deutschland, was die Bank angeht, sowieso nur eine Mannschaft.
Was aber auffällt, ist, dass wir in dieser Saison einiges zulassen. Sachen zulassen, die wir in den vergangenen Saisons nicht so prägnant auf jeden Fall hatten, und zwar gegen uns. Das ist zum einen das Spiel bei Standardsituationen nicht für uns, sondern gegen uns in unserem Strafraum. Wir kriegen sehr viele Tore nach Standardsituationen und haben in der Abwehr auch diese gewisse Unkonzentriertheit. Und das ist natürlich dann die Frage, man hatte jetzt in der Abwehr allesamt junge Burschen stehen. Wendell sehr jung, Tignett war sehr jung, Jonathan Tah sowieso sehr jung, der aber eine herausragende Saison spielt. Ömer Toprak zwar erfahrener, aber trotzdem noch sehr jung. Gleiches gilt für Papa. Glaubst du, dass gerade in der Abwehr aktuell so einer wie Emir Spajic, abseits von dem, was da drumherum passiert ist, aber wegen seiner Erfahrung und seines Alters, der uns so ein bisschen abgeht?
Nö, glaube ich nicht. Also die Jungs, die du angesprochen hast, ja, die sind jung, gar keine Frage, haben aber gezeigt, also gerade Jonathan, das Alter eigentlich keine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass es hier um Themen geht wie Erfahrung oder wie auch immer. Es sind immer wieder Situationen, ja, da war die Abwehr unsicher, da gab es Abstimmungsprobleme. Die hatten wir mit erfahrenen Innenverteidigern auch. Ja, die gab es auch. Und jetzt häuft es sich halt ein bisschen bei den Standards. Gut, das sind alles Dinge, weißt du, über die spricht keiner, wenn vorne zwei Hütten mehr gemacht werden in dem Spiel und du die nötigen Punkte hast. Ich gebe dir recht, es fällt auf. Also ich meine, wenn man sich die Tore anschaut, die wir beispielsweise in Augsburg bekommen haben, wo so ein bisschen ja die Mannschaft auch zugeschaut hat, wie Augsburg die Tore reingemacht hat und auch die Tore, die wir jetzt in Villarreal bekommen haben, ja, dann haben wir eine eigene Situation vom Strafraum des Gegners und dann ist halt hinten keiner zur Absicherung da und dann wirst du da überrannt. Ja, also ich finde es immer ein bisschen müßig, sich Gedanken zu machen, würde der uns gut tun, würde der uns gut tun. Letztendlich hat man die Mannschaft, die man gerade hat. Und ja, wenn Spieler wie Emir Spalic sich als Fußballprofis verhalten hätten, wären sie ja jetzt auch noch hier.
Gut, das stimmt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Sprechen wir doch mal über vorne. Wir haben in der Offensive Spieler, die, oder sagen wir mal so, Spieler, wo sich andere Vereine die Finger nachlecken würden. Karim Bellarabi, Hakan Çalhanoğlu, ja auch Julian Brandt. Die bleiben allesamt so ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten zurück, habe ich teilweise das Gefühl. So ein Karim, der rennt sich sehr oft fest. Hakan, und da sprechen wir gleich noch drüber, hat noch ein paar andere Probleme im Hintergrund eventuell, die ihn eventuell belasten könnten. Und vorne haben wir mit Chicharito einen Weltklasse-Stürmer und mit Stefan Kießling einen, der natürlich Leverkusen lebt. Warum glaubst du, ist es offensiv manchmal nicht griffig genug? Ich habe manchmal das Gefühl, man spielt zwar relativ guten Fußball, auf jeden Fall, also das Passspiel stimmt und viele Pässe auch um den Strafraum herum, aber es fehlt manchmal dieser zwingende Punch, dieses Tor zu machen. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Weißt du, was ich meine?
Naja, letztendlich, man sieht es ja immer mal wieder, ne, dass einfach die Torchancen sind da, sie werden auch rausgespielt. Weiß ich nicht, wie viele Bälle sind am Aluminium gelandet? 19, 20?
Irgendwie sowas, ja.
Ja, auch das sind Dinge, alles keine Entschuldigung, letztendlich. Wenn die Bälle vorne nicht reingemacht werden, werden sie halt nicht reingemacht. Andere treffen. Das ist dann so. Ich finde es immer super schwierig, sich da ein Urteil zu bilden. Also ich selber bin definitiv weniger dort involviert, was beim Trainings. Ich bin nicht beim Training. Ich sehe die Mannschaft dann, wenn sie beim Heimspiel auf den Platz kommt und wenn ich bei einem Auswärtsspiel mal Zeit habe, vom Fernseher zu sitzen. Das heißt, ich sehe genau das, was alle anderen auch sehen. Und da habe ich gegen Mönchengladbach eine Mannschaft gesehen, die vorne ein Feuerwerk abgebrannt hat. Da hat dann alles gepasst. Und in anderen Spielen passt halt letztendlich nicht. Aber ich gebe dir da völlig recht. Wir hatten einige Spiele, also gerade Heimspiele, wo ich einfach auch hinterher, auch im Werksel-Fan-Talk ja gesagt habe oder gefragt habe, Leute, ne, wenn du dreimal gefährlich aufs Tor schießt, weil vorher alle Bemühungen irgendwo am 16er zu Ende sind, Bälle unkonzentriert vergeben werden, das Passspiel nicht wirklich passte, dann kannst du natürlich auch keine Tore erzielen. Dass die Jungs das drauf haben, das haben sie immer wieder bewiesen. Das ist jetzt letztendlich immer die Aufgabe der gesamten Mannschaft, sich da hinzubringen, dass es letztendlich funktioniert.
Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm, die erste Ausgabe der Podcast, die Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen. Ich bin Kevin Scheuren, zu Gast bei mir heute der Stadionsprecher von Bayer 04 Leverkusen, Klaus Schenkmann. Und nach einer kurzen Pause sprechen wir unter anderem auch noch über den Trainer Roger Schmidt. Bleibt also dran.
Das meinsportradio.de Kick-Tipp-Spiel. Präsentiert von Kicker Sportmagazin. Jetzt mittippen und jeden Bundesligaspieltag ein 3-Monats-Abo des Kicker E-Magazin gewinnen. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm, die Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Ich bin euer Moderator Kevin Scheuren und bei mir zu Gast heute in der ersten Ausgabe der Stadionsprecher von Bayer 04, Klaus Schenkmann. Eine Person, die in den letzten Wochen für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, die eigentlich schon, finde ich, seitdem sie in Leverkusen ist, für sehr viel Aufsehen sorgt, weil es eine sehr polarisierende Person ist, ist der Trainer Roger Schmidt. Du warst ja hautnah dabei, als es gegen Dortmund dieses ganze Brimborium um die Spielunterbrechung gab. Da wollte ich dich jetzt mal fragen, wie war das unten? Was hast du mitbekommen?
Ja, wie war das? Es gab Theater nach dem Tor der Dortmunder und dann gab es Diskussionen zwischen dem Schiedsrichter, dem Trainer und Stefan Kießling. Und dann ja, wurde das Spiel abgebrochen und die Spieler gingen an mir vorbei. Da ich in diesem Moment im Innenraum logischerweise in offizieller Funktion bin, werde ich selbstverständlich auch nichts darüber erzählen, ob ich vielleicht was anderes mitbekommen habe und wie auch immer. Ich habe natürlich die Schiedsrichter vor mir hautnah erlebt, kann aber dazu auch nicht viel mehr sagen als das, was ihr alle mitbekommen habt. Ich war sehr überrascht, als auf einmal das Spiel abgebrochen wurde und irgendwann sagte man uns, geht nachher weiter und dann ging es halt weiter. Ja, und alles andere, denke ich, haben deine Zuhörer deutlich intensiver erleben können als ich, weil sie von Sky und Kameras und Reportern versorgt wurden.
Fandest du die Spielunterbrechung angemessen?
Ich kann da nichts zu sagen. Also wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, dass er das Spiel abbrechen muss, dann muss er es abbrechen. Das scheint ja von den Regeln her machbar gewesen zu sein. Ich bin ein Freund der Kommunikation und ich denke mal, wenn da beide Parteien aufeinander zugegangen wären und man hätte sich das erklärt, hätte man das vielleicht vermeiden können. Aber das war seine Entscheidung in dem Moment. Er wird seine Gründe dafür gehabt haben und von daher ja, will ich mir auch gar nicht anmaßen, das irgendwie zu bewerten, ob das angemessen ist oder nicht.
Was mir auf der Tribüne aufgefallen ist, als das Spiel abgebrochen worden ist, also ich stehe ja hinterm Tor und sind in der Nordkurve und es war eine sehr komische Stimmung, als die Spieler dann in der Kabine waren und es war still im Stadion. Keine Musik, keine Durchsage eurerseits. Wie war das für dich? Also jetzt mal unabhängig davon, was unten erzählt worden ist und was du sagen kannst, was du nicht sagen kannst. Aber diese Situation für dich ist ja als Stadionsprecher, wir haben ja schon mal Spielunterbrechungen in Leverkusen erlebt, so ist es ja nicht. Diese Pyro-Geschichte gegen Frankfurt ist da nur zu nennen vor einiger Zeit.
Und ein Gewitter.
Genau, das Gewitter. Oh ja. Aber das war eine Spielunterbrechung, die in der Bundesliga noch gar nicht zustande gekommen ist, in dieser Art und Weise. Wie war das für dich ganz persönlich? Also was dachtest du, müsstest du was sagen? Oder war für dich klar, ich sag jetzt erstmal nichts, warte ab, was passiert? Oder wie war das für dich da unten?
Ja, wir kommunizieren ja Themen ganz klar in Absprache mit den Entscheidern in Regie und oben. Und ich habe mich halt schön auf die Trainerbank gesetzt und habe darauf gewartet, ob wir etwas sagen oder erläutern sollen. Da waren alle der Meinung, dass das wohl in der Zeit nicht der Fall sein sollte. Und dann sind wir dann auch da ganz entspannt. Wir sind ja Standby, ja, das geht, wir haben ja direkten Draht zu allem, was ist. Also die Schiedsrichter sind bei mir unten. Wir können jederzeit informieren, aber da wurde nichts an uns rangetragen, also haben wir dann auch erstmal uns zurückgehalten und ich fand es hinterher auch okay, weil es war, letztendlich kamen die Mannschaften irgendwann wieder und es wurde weitergespielt und die großen Diskussionen waren ja dann hinterher.
Das stimmt.
Dass das natürlich ein Novum war in der Form, gar keine Frage, aber es war eine Situation so, wie sie ist, es war live, wir gehen mit der Situation dann entsprechend professionell um. Man gibt keine Informationen, logischerweise, von denen man nicht weiß, inwieweit sie zutreffend sind. Also wir werden da als Stadionsprecher nicht spekulieren, nur um was zu sagen. Vielleicht war man sich ja auch dann in den Katakomben nicht so ganz einig, wann geht's weiter, wie geht's weiter. Man hat da sicherlich auch diskutiert, ob man einfach eine kurze Unterbrechung macht. Das weiß ich aber nicht. Von daher haben wir einfach abgewartet, was passiert. Und dann kamen die Mannschaften wieder auf den Platz. Den Kollegen vom Fernsehen ging es ja ähnlich. Und dann ging es halt weiter.
Also. Im Nachgang dessen gab es ja dann die große Verhandlung rund um Roger Schmidt und auch die Sperre, die im Nachhinein ausgesprochen worden ist. 3 Spiele durfte er nicht an der Seitenlinie stehen. 2 Spiele stehen noch zur Bewährung aus, die, wenn es schlecht gelaufen wäre, ja schon am Wochenende eventuell eingelöst worden wären. Beim Spiel gegen Hamburger SV ist er wieder mit den Schiedsrichtern aneinander gerasselt. Aber das wurde dann ohne Bemerkung im Spielbericht so hingenommen. Roger Schmidt, eine sehr polarisierende Person, habe ich ja schon gesagt, der eine sehr eigene Art hat. Für mich als Fan eine relativ arrogante, eine teilweise selbstverliebte und uneinsichtige Art. Das sage ich jetzt wirklich rein aus meiner Fansicht, der kein einfacher Typ zu sein scheint, der kein einfacher Typ ist, der Erfolg will. Aber die Frage ist, ist er für das, was wir brauchen, der richtige Trainer? Und da wird ja immer gerne auch diese Systemfrage gestellt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern du da auch gerne mal deine Gedankenspielchen machst. Wir haben ja schon einige Trainer erlebt, auch gemeinsam. Und ich erinnere mich an eine Situation, das war mein erster Auftritt im Werkself-Fan-Talk. Und zwar war das nach dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig vor 2 Jahren. Relativ zur selben Zeit. Da haben wir 1:1 gegen Braunschweig gespielt. Und es war ein ganz schlimmes Heimspiel. Wir hatten, glaube ich, die erste Torchance nach 50 Minuten oder sowas. Irgendwas war da. Und da habe ich damals relativ offen gesagt, dass man, wenn man die Ziele erreichen will, über den Trainer nachdenken sollte. Die Ziele erreichen ist in diesem Jahr schwerer als sonst. Wie siehst du die Rolle des Trainers?
Ja, also zum einen kenne ich Roger Schmidt als das Gegenteil von arrogant. Er ist super sympathisch, alles andere als unnahbar. Er hat über Jahre bewiesen, dass er Ahnung vom Fußball hat. Also anders als ich. Ich bin kein Fußballfachmann. Ich gucke die Spiele, finde die gut oder finde die nicht gut und mache mir da auch gar nicht so viel Gedanken, ganz ehrlich. Also ich finde ihn als Mensch prima. Also wenn Leute, die ihre Ziele durchsetzen wollen und die auch für das einstehen, was sie sagen und hinter dem stehen, was sie tun, wenn die arrogant sind, ja, dann bin ich auch arrogant. Aber ich finde es halt, er ist ein junger Trainer, gar keine Frage. Leverkusen hat ihm die Chance gegeben, er nutzt die Chance, er hat ein System, für das man eine Mannschaft braucht, die immer topfit ist, die bereit ist, dafür was zu tun. Also erinnere dich an viele andere Spiele, ja, was hat die Nordkurve, was habt ihr Fans gejubelt, als Karim Bellarabi nach 0,5 Sekunden das erste Tor gegen Dortmund schoss und in den Spielen, in denen die Offensive glänzte, da fanden es auch alle cool und von daher, ich bin ein Fan von Roger Schmidt. Ich glaube, dass er definitiv ein super Trainer für Bayern 04 Leverkusen ist, weil er halt eben mit seinen Mannschaften, mit seiner Art Fußball zu spielen, Leute begeistern kann. Dass sowas auch mal nach hinten losgehen kann, ist gar keine Frage. Aber ich sehe dann lieber den Fußball und ich glaube, dass auch Spieler lieber unter Roger Schmidt spielen als unter Trainern, wo es darum geht, lasst uns möglichst lange den Ball in der eigenen Hälfte behalten, da kann der Gegner kein Tor schießen. Auch damit ist eine Mannschaft in die Champions League gekommen, sowas gibt's, aber gut. Ich mag den Typ, ich mag ihn als Mensch, als Kerl. Arrogant ist es, glaube ich, nicht. Nur ist es natürlich so, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die ständig die Kameras vor sich haben, hinter sich haben, die Reporter am Handy und wie auch immer, die entwickeln dann natürlich auch eine Art, um mit dieser Medienlandschaft umzugehen. Ich bezeichne das nicht als arrogant. Ich würde sagen, vielleicht ist es auch eine Art, eine klassische Art von Cleverness und clever und intelligent ist dieser Mann mit Sicherheit.
Das möchte ich ja gar nicht.
Was ist er, ne? Also der.
Darum. Also
wirklich, er ist ein hochintelligenter Mensch, der weiß, was er tut. Und von daher, ja, ich halte ihn nicht für arrogant. Das wollte ich damit sagen. Das mag sein, dass eine Art, so wie er ist, gibt es ja auch andere Trainer, die sind ähnlich, dass das so rüberkommen mag. Aber vielleicht ist es auch einfach dann die Art und Weise, sich dann als Medienmensch in der Öffentlichkeit zu zeigen. Um halt eben auch mit dieser Thematik so umgehen zu können.
Das ist ja ganz gut, dass ich da jemanden habe hier, der ja auch hin und wieder mal engeren Kontakt vielleicht zu ihm hat. Was aber für mich das größere Problem ist, ist, dass es spieltaktisch manchmal ein bisschen sehr schwierig ist. Wenn du immer nur ein System hast, was nicht immer funktioniert und du kannst dich darauf einstellen, wie es laufen soll als Gegner und uns relativ schnell aushebeln. Und er sagt ja auch, Zitat Roger Schmidt, wir spielen gegen jeden Gegner dasselbe System. Wie schwierig ist es da, wenn er zum Beispiel unseren Gegner in der Europa League während unsere Mannschaft spielt, dort beobachtet und du dann im Spiel in Villarreal einfach wenig davon siehst, was gescoutet worden ist?
Keine Ahnung, weiß ich ja nicht, was gescoutet wurde. Ich kann es auch nur nochmal wiederholen. Das ist, ich kann dazu so fußballerisch einfach nichts sagen. Ich habe vom Fußball echt keinen Plan. Wir können uns über Handball unterhalten, da verstehe ich eine Menge mehr von. oder über Fitnesstraining, da verstehe ich fast alles von. Ich habe nicht wirklich Ahnung von Fußball. Ich habe mich da auch nie wirklich, mich interessiert das auch nicht. Also mich interessieren auch Fußballtaktik nicht. Das brauchte ich damals als WDR-Reporter nicht. Ich habe Geschichten erzählt, ich habe die Ereignisse wiedergegeben. Ich habe von Fußball echt keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann dir sagen, ob ich ein Spiel cool fand, ob ich der Meinung war, dass ein Spieler alles gegeben hat, ob eine Mannschaft gut oder schlecht gespielt hat. Ja, ich kann dir aber nicht sagen, ob das in den taktischen Vorgaben des Trainers war, ob die Taktik des Trainers daran lag, dass der Gegner uns dominiert hat oder wie auch immer. Sag mal, wenn im Mittelfeld 10 Fehlpässe innerhalb von 10 Minuten passieren, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, dann sehe ich, dass da was nicht stimmen kann. Alles andere finde ich schwierig. Ich meine, Spiele wie Real, ja, klar, das war nicht viel, haben wir alle gesehen. Waren zwei individuelle Fehler, die letztendlich, oder Fehlerketten, die zu den Gegentoren geführt haben. Muss man Fußballer fragen, nicht unsere, jeden Fußballer, warum hebt ihr die Hand, weil ihr glaubt, der Spieler ist abseits, wartet doch, bis der Schiri pfeift. Das ist aber auch so eine Fußballerkrankheit, irgendwie nicht zu warten, bis das Spiel unterbrochen ist. Dann kommt so ein blöder Fehlpass und dann steht da hinten keiner. Das sind Dinge, ich finde das immer schwierig. Also die Mannschaft bringt sich selber in so eine Situation ich finde es nie okay, negative Dinge immer an einer Person, an einem Spieler oder irgendwie festzumachen. Denn letztendlich für das, was auf dem Platz passiert, sind immer alle verantwortlich. In der Vorbereitung, beim Spiel selber, in der Analyse. Das ist immer ein Konglomerat aus Spielern und Trainern und dem Umfeld. Und manchmal hat man halt Situationen, da stimmt das eine und dann stimmt das andere nicht. Also ich bin kein Freund davon, wirklich sich Gedanken zu machen über einzelne Spieler. Also wenn ich dann, wie gesagt, ich lese keine Fußballthemen in sozialen Netzwerken. Ich kommuniziere auch Fußball nicht in sozialen Netzwerken. Manchmal stolper ich schon mal darüber und denke mir so, ach Leute, ja, schöne Kritik an Stefan Kießling. Warst du nicht der vor 3 Wochen noch geschrien hat, geil, er trifft wieder und jetzt ist er wieder der Fußballrentner. Das sind alles so Betrachtungen, muss ich ganz ehrlich sagen, die interessieren mich nicht. Und mit allem anderen, da müssen Mannschaft, Trainer und Verein miteinander klarkommen und agieren und sich gemeinsam überlegen, ist das, was wir haben wollen. Und ich finde, man muss Menschen auch eine Chance geben. Und das, was uns am Fußball von Roger und der Truppe Spaß gemacht hat, das haben wir auch oft genug erlebt. Und auf den Sachen würde ich aufbauen und nicht auf den anderen rumreiten.
Klare Meinung, klare Kante. Das ist Klaus Schenkmann, das ist der Stadionsprecher von Bayer 04 Leverkusen. Deswegen habe ich ihn eingeladen hier in die erste Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de. Und nach einer kurzen Pause sprechen wir über zwei kleine aktuelle Aufreger, die noch rausgekommen sind. Und vielleicht hat Klaus da auch eine ganz eigene Meinung zu. Und wir sprechen über den Menschen Klaus Schenkmann. Wer ist Klaus Schenkmann? Wie wurde er Stadionsprecher? Und wie hat er seine Zeit bei Bayer 04 erlebt? Bleibt also dran, hier bei meinsportradio.de.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten. Und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm. Die Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Ich bin Kevin Scheuren, euer Moderator und bei mir zu Gast der Stadionsprecher von Bayer Leverkusen, Klaus Schenkmann. Hallo nochmal, Klaus.
Hallo, Kevin.
Zwei kleinere Themen, bevor wir ein bisschen mehr über dich reden wollen, die heute noch rausgekommen sind, worüber ich ganz kurz sprechen möchte mit dir, wenn du möchtest natürlich auch. Bernd Leno hat laut verschiedenen Medienportalen eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Für 18 Millionen Euro kann er im Sommer wechseln. Ein heißer Favorit auf seine Dienste soll wohl Rasenballsport Leipzig sein, die ihren Weg in die Bundesliga anstreben und bereit sind, für einen jungen Torhüter einiges an Geld auf den Tisch zu legen. Bernd hat natürlich gegen den HSV hervorragend gehalten. Und ich glaube, es ist außer Frage, dass da Vereine ihre Begehrlichkeiten haben, so einen Spieler unter Vertrag zu haben. Und der hat sich bombastisch entwickelt in Leverkusen. Wie realistisch schätzt du es ein? Und auch bei ja, aller Abneigung gegen Leipzig hin oder her, ich glaube, da gibt es noch andere Vereine, die Bernd auch auf der Liste haben. Wäre realistisch, schätzt du es persönlich selber ein, dass Bernd Leno nächste Saison noch bei uns zwischen den Pfosten steht, bei den Leistungen, die er zeigt?
Kann ich sehr, sehr wenig zu sagen. Also das ist ja eine Frage, wie ist sein Vertrag gestaltet? Den kenne ich nicht. Ich behaupte aber auch, dass dieses Portal, ich habe keine Ahnung, schreibe aber von fußballtransfer.de immer ab.com, das auch nicht weiß. Das sind alles Spekulationen, an denen ich mich logischerweise nicht beteilige. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, inwieweit er eine Ausstiegsklausel hat. Das ist mir aber auch letztendlich wurscht. Im Endeffekt wird es seine Entscheidung sein. Er wird sich den Verein suchen, bei dem er sich ideal entwickeln kann, noch weiter entwickeln kann, als er jetzt schon ist. Dass Bayer Leverkusen zu diesen Vereinen gehören wird und definitiv gehört, bei denen ein junger Torhüter besser werden kann, das wissen wir alle. Aber ansonsten, Kevin, in die Zukunft blicken können wir alle nicht. Das ist dann letztendlich, wenn solche Angebote kommen, und die werden kommen, die sind mit Sicherheit schon irgendwo mal da. Ich meine, wir reden da über einen der besten Torhüter, gerade mit Entwicklungspotenzial, den man im Moment in Europa bekommen kann, würde ich mal behaupten. Ja. Die kommen ja alle aus Deutschland irgendwie in dem Alter. Von daher alles Spekulation, das ist alles, also eigentlich ist es Quatsch. Logischerweise, das ist auch deine Journalistenpflicht, sich mit mir darüber zu unterhalten, aber ich bin halt auch Journalist und auch jemand, der weiß, wo gerade im Fußball Informationen herkommen und was mit diesen Informationen dann gerade im Online-Bereich, auch da gibt es Menschen, die sich für Journalisten halten, ja, da gibt es auch sehr gute, aber ganz, ganz viele halt eben nicht. Und von daher weiß ich, ich habe das auch nicht gelesen, ganz ehrlich, also wenn du dich mit mir über das unterhalten willst, was ich heute gelesen habe, dann wird es für dich langweilig, dann reden wir über Content-Marketing für Zahnärzte, über Facebook in der dentalen Welt. Aber ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass Bernd bei uns bleibt. Also warum auch nicht? Aber letztendlich ist es immer eine Frage, wo er seine Ziele, seine Perspektiven sieht und was letztendlich eine Vertragsgestaltung, das gilt ja für jeden Fußballer, zulässt. Und wie dann Verein, Management, Berater, Spieler und ja, die Wunschclubs, wie die dann miteinander verhandeln, das wird dann deren Sache sein. Ne? Also Spieler, die weg wollen, wird man nicht halten. Das ist egal, wie der Vertrag zu gestalten ist. Also wenn ein Spieler weg möchte, wenn er nicht mehr für einen Verein spielen will, was bei Bernd nicht der Fall sein wird, das ist jetzt ganz allgemein gesprochen, dann wird man auch einen Weg finden, dass Spieler und Verein nicht mehr miteinander trainieren und arbeiten müssen, wenn einer von denen das nicht mehr will. Ja. Also denke ich.
Und eine Sache, die heute auch Bayer Leverkusen auf der eigenen Homepage bayer04.de bekannt gegeben hat, ist, dass es ein Ermittlungsverfahren von der FIFA gegen Hakan Çalhanoğlu gibt, der als Minderjähriger einen Vorvertrag beim türkischen Erstligisten Trabzonspor unterschrieben haben soll, der vorsah, dass er in der Saison 2012-2013 für Trabzonspor spielen sollte. Und zu diesem Transfer kam es allerdings nicht, weil es damals keine Einigung zwischen seinem ehemaligen Verein, dem Karlsruher Sportclub, und Trabzonspor gab. Es gibt das Gerücht, dass Hakan Çalhanoğlu gesperrt werden würde, sollte er verurteilt werden. Dieses Verfahren wird laut der Presseerklärung von Bayern 04 aber noch mehrere Monate andauern. Hakan ist weiterhin spielberechtigt. Eine ganz andere Frage, die sich mir da auftut, gerade wenn man bedenkt, dass der Junge zu dem Zeitpunkt dieses Vertrages 17 war. Und Fußballer werden immer jünger. Und es gibt sehr viele Interessen im Fußball. Das ist jetzt gar nicht mal eine Diskussion um Hakan selber und um das, was passiert ist, sondern eine ganz soziale Diskussion, würde ich sagen. Und da weiß ich, dass du da auch dir sicherlich da deine Gedanken machst. Wie viel ist jungen Menschen zuzutrauen in einer solchen Situation? Und inwiefern müsste man mehr Aufklärungsarbeit leisten? Müsste man mehr für die jungen Leute tun, dass sie eben nicht in solche Situationen reinkommen? Die wollen ja nur Fußball spielen. Dann hast du die Berater im Hintergrund und das klingt zwar immer jetzt blöd, wenn man das sagt, aber das ist irgendwie ganz interessant so bei vielen türkischen Spielern. Ganz viele Interessen im Hintergrund, die laufen, wenn Onkel und Väter Berater sind. Das ist bei Gündoğan so, das ist bei Hakan dann so. Das ist aber auch bei einem wie Nuri Sahin so gewesen. Das ist bei einem wie Özil so. Wie muss man junge Leute irgendwie aufklären, dass das besser wird? Ich meine, das kann ja nicht sein, dass Hakan für so ein Ding jetzt eventuell monatelang gesperrt wird. Da kann er ja nichts für.
Nee, das ist richtig. Wobei die Situation, die du gerade schilderst, kannst du mir glauben haben, ganz, ganz viele Spieler auch mit einem deutschen Pass.
Ja, klar.
So, dann nein, das ist so. Es ist nämlich letztendlich immer eine Frage, wer kümmert sich wann um dich und welche Interessen hat derjenige. Bayer 04 Leverkusen ist da, was das Thema angeht, sicherlich einer der Top-Vereine überhaupt. Ich meine, wir haben hier ein zertifiziertes, hochdekoriertes, also im Sinne von Qualität ausgezeichnetes Jugendleistungszentrum, in dem schon die jüngsten Spieler schon mit die U12-Mannschaften auf Themen vorbereitet werden, wie Spielmanipulation, Umgang mit Beratern, mit den Medien. Ich selber gebe regelmäßig Workshops jetzt nach den Osterferien wieder zum Thema Medien, Social Media, Umgang mit sozialen Netzwerken, all diese Dinge. Das ist definitiv eine Aufgabe der Vereine, soweit Vereine Einfluss haben auf die jungen Leute. Wenn Eltern und Berater in dem jungen Fußballer ihr Profit-Center sehen und ihren eigenen Vorteil und nicht den Menschen, für den sie eigentlich verantwortlich sind, dann haben so Jungs es immer schwer. Ja, also wir selber, du weißt das ja, meine Familie und ich, wir sind Gasteltern für Bayer 04, Jugendfußballer und kriegen natürlich solche Themen wie Eltern, Schule, Training, all diese Dinge hautnah mit, keine Frage. Und ich halte das hier für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, der in anderen Vereinen, aber gut, ich kenne ihn nur von Bayer 04 Leverkusen, wirklich mit viel Engagement aller Beteiligten und auch mit einem hohen Anspruch an Vollständigkeit dieser Themen durchgeführt wird, dass man versucht, sobald man einen Einfluss auf die Spieler hat, diesen so positiv zu nutzen, um sie über solche Dinge aufzuklären. Und ansonsten, ich meine, das ist wie überall in der Gesellschaft, wenn du dem Einfluss unterlegen bist von Menschen, die vor allem ihren eigenen Vorteil sehen, hast du ein Problem. Und wenn wir keinen Einfluss mehr und keinen Bezug mehr zu unseren Kindern haben, dann haben wir auch ein Problem, wenn sie von anderen beeinflusst werden. Ja, deine Frage ist absolut berechtigt. Die Erwartungen an ganz junge Spieler, die Verlockungen, das kommt immer früher, gar keine Frage. Vereine versuchen schon sehr früh, das wissen wir ja nicht nur aus Deutschland, das ist überall so, schon sehr früh die besten Talente zu sich zu holen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Verträge mit 9-Jährigen hat Real Madrid gemacht. Gibt sowas? Weiß ich nicht, aber
bestimmt
man hat
nicht
ja
wenige.
In den letzten Jahren immer mal wieder, ne, dann hat man hier wieder einen Messi aus Norwegen und einen Superstar aus Finnland und ich weiß es nicht. Und die sind alle erst 14 oder 15 und dann haben die schon Verträge. Wenn da das Umfeld nicht stimmt und wenn da Eltern und auch ein Verein nicht dafür sorgen, dass die Jungs auf einem guten Weg bleiben und frisch im Kopf bleiben, natürlich kommt es dann immer irgendwann zu Problemen, keine Frage.
Das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was uns sicherlich noch beschäftigen wird. Bin gespannt, was da rauskommt und was das dann für Folgen für Hakan ja.
Also
haben
ganz
wird.
Klar, da bin ich auch definitiv deiner Meinung. Wenn da irgendwas schiefgelaufen ist vertraglich, wäre es ein Unding, Hakan heute, ihn heute als Fußballer dafür zu bestrafen. Aber
ja.
Gut, es ist eine gerichtliche Auseinandersetzung, eine rechtliche Auseinandersetzung, die dann irgendwann auch Gerichte zu klären haben. Und wie deren Meinung zu diesem Sachverhalt dann aussieht, das wissen wir nicht. Das werden wir dann sehen.
Machen wir noch eine kurze Pause. Und dann geht's hier weiter mit dem Werdegang der Karriere und dem Leben von Klaus Schenkmann als Stadionsprecher von Bayer Leverkusen. Er heute zu Gast hier in der ersten Ausgabe der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Ihr hört die Werkskantine am Wasserturm hier bei meinsportradio.de, die Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen. Ich bin Kevin Scheuren, zu Gast heute bei mir der seit 15 Jahren tätige Stadionsprecher von Bayer Leverkusen, Klaus Schenkmann, der am Ende dieser Saison sein Mikrofon zur Seite legen wird, seinen Job als Stadionsprecher an den Nagel hängen wird. Klaus, wie bist du Stadionsprecher geworden?
Ja, eine Frage, die mir noch niemand gestellt hat und schon gar nicht in den letzten Wochen. Also ich hole vielleicht ein ganz klein bisschen länger aus. Ich habe
ja, klar.
Oder ein bisschen weiter aus, so. Bevor ich den Job als Stadionsprecher begonnen habe, habe ich ja schon für Bayer 04 gearbeitet, habe Saisoneröffnung moderiert, habe Veranstaltungen moderiert, habe auch schon mal damals, glaube ich, den Kollegen Feldhoff vertreten auf dem grünen Rasen der Bayer Arena. Also ich bin ja nicht zu Bayer 04 gekommen, so nach dem Motto, hallo, hier bin ich, sondern als Fan seit 1979, nicht jetzt immer im Stadion, aber aktiv dabei. Und ich habe in den Jahren 93 bis 99 Bayer 04 begleitet durch die Bundesliga für die Sportschau, für Sport im Westen. Bin im Grunde genommen da natürlich ein- und ausgegangen. Also das Verhältnis zu Bayer 04 war schon sehr eng. Der genaue Auslöser, weiß ich auch nicht. Also irgendwann ging es halt um das Konzept, wie macht man das weiter? Macht Günter Mackowiak das alleine? Der Verein wollte es dann ein bisschen anders machen. Man hat mich gefragt, ich habe gesagt, jo, was muss ich tun? Und habe dann im Grunde genommen auch dann begonnen in einem für uns ja sehr, sehr aufregenden Jahr 2001.
Ich erinnere mich noch, als ich dann früher in der Family Street, so hieß die Gegengerade damals noch.
Family Street hatten wir auch zu der Zeit, ja, richtig. Oder kurz danach oder so, ne?
Genau, mit der goldenen Möwe in Reichweite. Nein, wo Günther dann immer runtergeschickt hat mit den Worten, und jetzt zu Klaus, unten auf den Rasen für die Mannschaftsaufstellung. Und
Da glaube ich nie auf dem Rasen. Da habe ich am Anfang immer in der Nordkurve gestanden bei der Mannschaftsaufstellung.
Ich glaube auch, aber er hat immer unten auf dem Rasen geschickt.
Ist auch
gut. Weiß ich auch nicht.
Genau weiß ich es auch nicht mehr, aber ich meine, am Anfang habe ich immer in der Kurve gestanden und so.
Ja. Auf jeden Fall begleitest du mich auch schon ein ganzes Stück.
Da bist du nicht der Einzige, wie ich jetzt in den letzten Tagen erfahren habe.
So. Ja, wie schätzt du das ein? Ich meine, der Job des Stadionsprechers, geliebt, gehasst von vielen. Diese ganze, ich nenne es jetzt mal Anteilnahme, obwohl das Wort jetzt falsch ist, weil dann will man ja denken, dass du gestorben bist.
Leben
das bist
noch.
Du ja nicht. Wie sehr hat dich das berührt, dass so viele Leute auf dich zugekommen sind, sich bei dir bedankt haben für deine ganze Arbeit, die du geleistet hast?
Also ich fand es schon super klasse, muss ich sagen. Also natürlich weiß ich, dass ich mit der Entscheidung einiges auslöse. Ich weiß, dass es genug Jungs gibt, die sich darüber freuen, aber denen geht es auch weniger um mich, sondern vielleicht grundsätzlich um die Position. Das ist mir aber auch egal. Meine, du weißt, dass ich viele gute Bekannte, viele Freunde in der gesamten Fanszene habe, ob Ultra oder nicht. Es sind viele dabei, die ich gut kenne. Von daher ist es für mich deutlich mehr als einfach eine Art Job aufzuhören. Das ist ja gar keine Frage. Und was mich vor allem sehr gefreut hat, war, dass ich von keiner Stelle, also angefangen vom Verein, von der Geschäftsführung bis runter zu den Fans in irgendeiner Form auf Unverständnis gestoßen bin. Also jeder kann meine Entscheidung verstehen, ich kann sie ja auch gut begründen. Sie ist ja auch begründet, ich höre ja mit sowas nicht einfach auf, weil ich sage, oh, ich gucke samstags lieber Bibi Blocksberg oder was anderes. Gut, auch das vielleicht demnächst mal mit meiner Tochter, ja, das kann sein. Weil das Zeit- und Familienproblem war natürlich ein großer Faktor dabei. Aber ich fand es total schön, die Reaktionen zum Teil echt, ich will das nicht sagen, bewegend, aber so stellvertretend vielleicht. Ein Mädel, was am Sonntag in der Schwartut auf mich zukam und mich echt so ganz spontan in den Arm nahm und so mit den Worten, ich gehe jetzt ins Stadion und ich kenne eigentlich nur dich. Und da ist mir das auch nochmal so ein bisschen bewusst geworden, dass ja viele so, ne, der jungen Leute, also du und auch noch jüngere, die haben natürlich nie was anderes erlebt. Also du ja schon ein bisschen älter, aber so jetzt die 15-, 16-, 17-Jährigen. Ja. Also das fand ich, doch hat mich, also mich hat's gefreut, also dass es Leute auch wirklich interessiert. Und ich fand die Reaktionen, ja, die waren toll, aber die haben ja auch so ein bisschen, ich weiß es nicht, haben sie mir Mut gemacht für den 14. Mai oder?
Schöner wäre es natürlich gewesen mit der Meisterschale.
Dieses Datum aktuell mit noch mehr Grausen auf mich zukommen, kann ich nicht sagen. Also letztendlich, ich habe versucht, ganz vielen zu antworten, die mir persönlich geschrieben haben. Ich habe zumindest jeden Post, der sich darum drehte, geliked, wenn auch nicht immer darauf geantwortet. Aber nein, die Reaktionen waren durch die Bank weg so, dass ich sage, also da muss ich mich vor allem für bedanken und nicht umgekehrt.
Ich kann ja ganz offen sagen, das habe ich ja auch damals bei meinem Amtsantritt, ich bin ja auch Stadionsprecher und zwar beim Landesligisten Westfalia Gehm und habe das damals ja auch geschrieben.
Mehrfach. Wir haben drüber gesprochen.
Ja. Wir haben drüber gesprochen und da habe ich auch geschrieben, dass du da ja auch mein Vorbild bist, dass ich da ja auch viel gelernt habe, wie ich das zu machen habe und das ja auch nutze für meine eigene Erfahrung. Erstens muss ich dir noch etwas zurückgeben und zwar aus dem Werkself-Fan-Talk nach dem Spiel gegen Augsburg damals, als du mir auf die Schulter geklopft hast und mir gesagt hast, da ich ja ein recht kritischer Fan bin, auch hin und wieder mal, vielleicht wird dein Verein ja eher Meister als wir. Und ich kann dir sagen, es ist passiert.
Wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft.
Gut, also ich gehe definitiv davon aus, dass ich mich ohne Titel von diesem Job als Stadionsprecher verabschieden werde. Und dann, da hast du mir auf jeden Fall was voraus. Naja, ich war zumindest live dabei, als wir den Pokalsieg in Berlin geholt haben, wenn auch als Reporter und nicht als Stadionsprecher. Also, ich würde mich über jeden, natürlich, also ich gönne dem Team, was es nach mir macht, holt direkt in der ersten Saison den Titel und ich stehe euch, keine Ahnung, wo, auf der Rathausgalerie oder?
Das weiß ich gar nicht, ne?
Egal, spielt keine Rolle. Also
ich will ja den Balkon im D-Block nehmen. Ja, machen wir es im Stadion.
Also, ne, deshalb die. Das sind aber auch so Dinge, Kevin, das weißt du selber. Also,
ja, klar.
Die reflektiere ich nicht mehr, weißt du, holen wir einen Titel, holen wir keinen Titel. Ich meine, letztendlich, das hängt immer von so vielen Dingen ab. Wir haben es ja gerade in diesem ersten Jahr, in dem ich angefangen habe, erlebt. Und auch die Jahre davor, die ich als WDR-Reporter unterwegs war, die Jahre mit Christoph Daum, 97, 98, na, wie nah war man an manchen Dingen dran? Und dann sind so entscheidende Sachen, die fehlen. Das ist dann immer irgendwie uns passiert, ja. Gut, keine Ahnung, woran es liegt. Also, weiß ich nicht. Für mich ist Bayern 04 Leverkusen, also der Verein ist nicht anders als andere Vereine. Wir sind ein cooler Club, wir haben coole Fans, wir haben Tradition, uns gibt es ewig. Hier hat irgendwann mal ein Unternehmen gesagt, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter Fußball spielen. Und aus dieser Möglichkeit ist ein toller Fußballverein erwachsen, das uns anzukreiden, halte ich heute für hochgradigen Schwachsinn, habe ich früher für hochgradigen Schwachsinn gehalten und so wie ich letztendlich auch jedem mit auf den Weg gebe, akzeptiert, dass andere nicht Fan eures Vereins sind, sie haben ihre Gründe dafür, dass sie einen anderen Verein lieben und das sollte man ihnen gönnen und sie dafür nicht verurteilen.
Da gebe ich dir recht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass du da mein Vorbild bist. Wie sieht ein Tagesablauf bei dir vor einem Spiel aus?
Das ist eigentlich immer ganz ganz ordentlich durchstrukturiert. Die Vorbereitung ist oft am Abend vorher erledigt, weil ich mich da mit Pitti austausche, wir Texte austauschen, Moderation austauschen,
Spielplan. Pitti ist deine Kollegin,
also Pitti, genau, die es nicht wissen. Meine Moderatorenkollegin. Wir schauen uns am Vorabend oder am Vortag des Spiels den Regieplan an, schauen, gibt's irgendwas, Besonderheiten, auf die man achten muss, gibt's Dinge, wo wir vielleicht sagen, da macht es irgendwie ja, da ist es sinnvoll, dass du das machst, dass wir es anders aufteilen. Ansonsten haben wir uns ja in den letzten Jahren schon angewöhnt, in der Doppelmoderation eher miteinander uns zu unterhalten, als hier so strikte, strange Moderationen zu machen. Und wir haben, wenn alles normal ist, knapp 3,5 Stunden vor Anpfiff unsere Regiebesprechung oben im Süden der Bayer Arena, wo wir dann mit dem ganzen Team letztendlich die ganze Show durchgehen. Das ist ja auch nicht mehr so wie 2001, wo einer Musik gemacht hat und mir ist ein Mensch mit der Kamera hinterhergelaufen und einer, der den Sendemast gehalten hat. Wir machen heute Stadion-TV mit 3 Kameras und einer richtigen Regie und Schnitt und allem drum und dran. Und das muss natürlich alles gut synchronisiert werden. Aber da ist natürlich mittlerweile auch einiges an Routine drin. Das heißt, wenn nichts Besonderes da ist, dann sind solche Dinge auch schnell abgesprochen. Nach der Regiebesprechung treffen wir uns alle unten im Innenraum zur technischen Probe. Das heißt, wir checken die Mikros durch. Alex schaut oben, ob die Pegel stimmen, ob es irgendwas ist, wo wir sagen, ups, da haben wir jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es da quietscht und da hakt. Aber auch da funktioniert fast immer alles. Und wenn wir die technische Probe hinter uns haben, dann gehen Pitti und ich in die Kiste. Also in die Fankiste. Oh. Ich sage das immer nach oben. So, deshalb kann ich das hier öffentlich sagen. Das ist ein kleiner Running Gag bei uns, dass wir dann in die Kiste gehen. Das heißt, wir gehen zu den Fans, treffen uns da vor Stadioneröffnung, ne, in der Fankiste, meistens so hier mit Rüdiger Vollborn und Puffy und Frankie, und dann wird geplaudert oder mal Fußball geguckt, je nachdem, was für ein Spieltag gerade ist. Und im Regelfall bleiben wir da bis Stadioneröffnung, weil wir natürlich da auch noch ein paar Fans begrüßen, die sich regelmäßig mit uns treffen da, und sind dann normalerweise 45 Minuten vor Programmbeginn. Programm fängt ja meistens so eine Stunde vor Anpfiff an. Und dann sind wir 45 Minuten vor Programmbeginn, gehen wir ins Stadion, haben auch da eine ganz traditionelle Runde, indem wir halt von der Nordkurve aus Richtung Süden gehen, und zwar im Osten der Bay-Arena, dort die Ordner begrüßen. Ein paar Ordner warten immer auf uns. Bei einem muss ich immer aus der Tüte mit den Fruchtgummis,
aha,
man kommt aus Bonn oder so, da muss ich immer so kleine schwarz-rote Vampire rausnehmen, die er immer für mich raussucht, als kleinen Glücksbringer, die darf ich dann essen. Das sind so kleine, da freuen die sich auch drauf, das sind so kleine Rituale, die wir machen, ja, und dann schauen wir es halt nochmal an, Pult steht alles okay, und eine Stunde vor Spielbeginn geht es dann letztendlich mit dem Programm los.
Im Anschluss dann natürlich immer noch der Werkself-Fan-Talk.
Im Anschluss dann der Werkself-Fan-Talk, exakt. Also zumindest an normal getimten Bundesligaspieltagen, ja, und bei den Spielen, bei denen es hinterher nicht zu einer Verlängerung kommen könnte. Also heute gibt es keinen.
Aber heute gibt es ein Spiel um 19 Uhr, Anstoß gegen, ja, Villarreal. Du musst gleich natürlich schon wieder zum Stadion, ich auch, ja. Ich habe mein Papa-Trikot schon angezogen. Und noch ein paar kurze Fragen, bevor wir zum Ende kommen müssen. Wenn du ein bestes Spiel für dich als Stadionsprecher nennen müsstest, oder drei, gibt es, sagen wir mal, eins bis drei Spiele, die dir wirklich in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, das werde ich nie vergessen?
Ja, auch die Frage habe ich in den letzten Tagen schon nicht beantworten können. Total schwierig. Also es waren zu viele, um zu sagen, boah, da waren jetzt Spiele dabei, die wird man nicht vergessen. Klar, also die Champions League-Knaller 2002 auf dem Weg ins Finale mit den späten Toren von Lucio oder wie auch immer. Sowas vergisst du logischerweise nie. Ich vergesse aber auch Spiele nicht, wo du hinterher nach Hause gegangen bist und hast gedacht, um Himmels Willen, wieso haben wir denn heute hier gegen die Mannschaft von der anderen Rheinseite verloren? Auch die vergisst man nicht. Es waren viele dabei, also ich kann jetzt wirklich dir nicht sagen, hey, da war jetzt am so und so vielten dieses 4-0 gegen, das war total irre. Nee, muss ich sagen. Also das Pokalfinale in Berlin gegen Bremen, klar. Da war ich ja dann auch als Stadionsprecher mit Arndt Zeigler da. Das war natürlich ein super Erlebnis, bis auf das Spiel am Ende dann selber. Mit unseren 25.000 schwarz-roten Fans beim Berliner Olympiastadion, das war super cool. Ansonsten, nee, kann ich auf die Frage nicht wirklich so antworten. Also wenn du mir jetzt deine 10 Highlights nennst, dann sage ich dir wahrscheinlich, ah ja, klar, die alle, und oh, das habe ich ja letztens auch wieder mit einem gehabt, und weißt du noch da, ja, weiß ich alles, ja, ja. Klar, also das Spiel, was ich in meinem Leben nicht vergessen werde, da war ich im Stadion, da war ich aber noch kein Stadionsprecher, und da haben wir auch nicht da gespielt, da wurde halt das Spiel in Unterhaching übertragen. Ich glaube, das werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen, also von daher, es war zu viel, Kevin, einfach. Ne? Es waren so viele grandiose Spiele dabei. Es waren Spiele dabei, wo man hinterher tief traurig nach Hause gegangen ist. Europapokalspiele, hier gegen Rom, die Qualifikation da zu schaffen nach dem Hinspiel, wo auf einmal alles stimmt und alles brennt. Und ich liebe halt die Spiele, wo man hinterher sagt, okay, hier haben alle versucht, alles zu geben. Und ich liebe die Spiele, wo auch Fans am Ende in der Kurve die Mannschaft feiern, wenn sie mal nicht gewonnen haben. Erinnert sich an das Spiel gegen Dortmund, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, haben wir das 3-2 verloren, nach 2-0, keine Ahnung, und die Mannschaft ist zurückgekommen, die haben gekämpft, die haben gezeigt, dass sie das nicht verlieren wollen, und das sind so Spiele, die bleiben einem genauso in Erinnerung wie die Top-Triumphe oder auch die Spiele, wo du denkst, ups, was war das denn?
Das glaube ich. Ja. Genießt die Zeit bis zum Saisonende. Ich glaube, ich spreche für alle Bayer-Fans oder für die meisten, wenn ich dir jetzt auch nochmal meinen Dank ausspreche für 15 Jahre am Mikrofon in der Bayer-Arena. Und wer auch immer dein Nachfolger wird, wird kein leichtes Erbe haben, sage ich mal.
Ja, das gut. Tut mir da alle den Gefallen. Da wird nicht verglichen. Da kommt jemand, der macht es auf seine Art gut. Geht nicht darum, und ich will das auch nicht, und wir wollen das nicht. Da kommt keiner, der mich ersetzen soll, sondern der übernimmt das und wird es cool machen mit Pitti zusammen und messt ihn an dem, was man von jedem erwarten kann und sollte, der diesen Job professionell und gut macht, aber nicht an mir. Aber trotzdem, auch von meiner Seite an euch alle, die zumindest das alles miterlebt haben, ein riesengroßes Dankeschön, weil ich meine, ohne euch und ohne Fans im Stadion braucht man mich auch nicht, aber da braucht man auch keine Fußballmannschaften. Also in diesem Sinne.
Das stimmt. Vielen Dank, Klaus.
Ja, aber noch schnell dein Tipp für heute Abend, Kevin, den müssen wir noch haben.
Mein Tipp für heute Abend? Ja. Ich habe es tatsächlich im Gefühl, dass wir es irgendwie noch drehen. Ich glaube, es geht in die Verlängerung und ich sag, wir gewinnen 3-0 nach Verlängerung.
3-0 nach Verlängerung.
Ja.
Also für mich ist das 3-0
Papa macht das entscheidende
Ergebnis, weil mit allen anderen Ergebnissen, die da heute Abend kommen werden, fliegen wir raus. Wenn Villarreal ein Tor schießt, weiß ich nicht, ob es irgendwie noch funktioniert, aber ich glaube, dass wir zur Halbzeit 2-0 führen werden. Und wir haben gestern Abend gesehen, was möglich ist im Fußball, egal wer gegen wen spielt. Deshalb, die Jungs werden brennen, die werden alles geben. Ihr alle auf der Tribüne dann hoffentlich auch.
Und natürlich.
Dann werden wir sehen, wie es ausgeht.
Wir sehen uns nachher im Stadion.
Alles klar.
Und ja, ihr da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder hier in der Werkskantine am Wasserturm. Die Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen auf meinsportradio.de. Ich bedanke mich bei meinem Gast für heute, Klaus Schenkmann, Stadionsprecher von Bayer 04. Ich bin Kevin Scheuren und wünsche euch eine gute Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier. In diesem Sinne, Hashtag Stärke Bayer.
Die Rio-Reiser. Deutschland auf dem Weg zum Gold. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund begleitet meinsportradio.de die deutschen Olympioniken auf ihrem Weg zu Olympia. Frank Stäbler, amtierender Weltmeister im Ringen.
Ich habe nur ein einziges Ziel an mich selbst und das lautet, dass ich am 16. August alles, was in meiner Macht steht, tue, um erfolgreich zu sein.
Die Rio-Reiser auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.